Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work, Life, Rebels. Ich bin euer Host Elisabeth Topinke und heute habe ich Carsten Meyer zu Gast. Hallo Carsten.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, Carsten. Wie immer stelle ich dich erst vor, dann kommen wir zu den Schnellfeuerfragen zum Thema, zum Phrasenverdrescher und zu den Empfehlungen. Also üblicher Ablauf. Carsten Meyer ist People- und Culture-Stratege und Co-Founder von zwei Unternehmen, die sich der Transformation der Arbeitswelt gewidmet haben. Zum einen seit 2013 schon Intrapreneur, einer Beratung mit Fokus auf HR-Strategie und HR-Produkt. Letztes Jahr, 25 im November, kam auch noch PACE dazu, eine hybride Lernplattform, die sich an HR-Professionals widmet und sie beim Erwerb der notwendigen Future Skills unterstützt. Dieses Jahr hat er außerdem ein Buch veröffentlicht, und zwar Work-Life Remix, das von der Arbeitswelt nach New Work handelt. Außerdem ist Carsten Autor mehrerer Studien, zum Beispiel der 4-Tage-Woche Deutschland-Studie oder der Hybrid Work Germany-Studie. Als Organisationsentwickler war er 2024 auch Teil des Wahlkampfstabs von Robert Habeck. Spannend finde ich, dass er seine Gründungen gemeinsam mit seiner Frau Nina durchgeführt hat. Und kennengelernt haben wir beide uns im Barcamp 2024, also vom Bundesverband Vereinbarkeit. Da hast du damals so die Anfänge der 4-Tage-Woche-Studie vorgestellt, die allerersten Ergebnisse. Und da bin ich ganz gespannt, noch mehr dazu zu erfahren.
Sehr gut, ich bin gespannt, ja.
Ja, dann lass uns mal loslegen mit den Schnellfeuerfragen. Und die erste, Carsten, ist immer, was vereinbarst du in deinem Leben?
Ich vereinbare ganz schön viel. Ich vereinbare zwei Kinder mit einer Ehe und die gleichzeitig, wie du gerade schon schön gesagt hast, ja auch eine Mitgründerin ist, also die sowohl beruflich als auch private Ebenen hat. Und das versuche ich zu vereinbaren mit einer Familie, die nicht in Berlin wohnt, sondern meine Eltern und Co. wohnen im Taunus oder in Hessen. Das heißt auch noch größere Entfernungen, die da mit drin stecken. Und dann vereinbare ich das noch irgendwie mit Großstadtleben, was ja sehr intensiv ist, und versuche es aber gleichzeitig irgendwie mit ruhigen oder naturbelassenen Momenten zu verknüpfen, was das Ganze ganz schön herausfordernd macht. Ich meine, die berufliche Seite hast du schon angeteilt, aber das so vielleicht mal für die andere Ebene, was noch so vereinbart gehört.
Ich bin immer erstaunt, wie viel das eigentlich ist, also wie viele Facetten. Ja. Ganz konkret in Prozent, Carsten, wie teilst du dir denn die Care-Arbeit?
Gute Frage. In Prozent würde ich sagen, sind es wahrscheinlich so 65 zu 35, wo 65% definitiv eher bei meiner Frau liegen und 35 bei mir. Ich glaube, wir versuchen das immer stärker auch in eine Gleichberechtigung zu bringen, und dann ist es dann doch wieder sehr lebensphasenabhängig. Und ich würde sagen, in der aktuellen Lebensphase nähert es sich den 50-50 an, und gleichzeitig kommen dann irgendwelche Geschäftsreisen dazwischen, die das Ganze wieder aus dem Ruder laufen lassen. Aber so irgendwo zwischen diesem Pendel geht es hin und her.
Ja, ist jetzt ja auch keine Riesenspanne. Also ihr seid da wirklich gut unterwegs in Richtung eures Ziels. Ja, und vielleicht als letzte Frage, was magst du am meisten an deinem Job?
Ich liebe an meinem Job, dass der sehr vielfältig ist. Das hast du ja gerade schon ein bisschen zusammengefasst. Und ich bin großer Fan davon, Verknüpfungen zu schaffen. Das heißt, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie kann ich aus irgendeinem Kontext etwas lernen für einen anderen Kontext und wie hängen die Dinge miteinander zusammen. Und das kann, glaube ich, für den einen oder anderen immer mal überfordernd sein. Aber dann so an diesem Überforderungsmoment, den mag ich total gerne. Und da habe ich immer dann das Gefühl, ich erkenne neue rote Fäden, wo vorher vielleicht keine waren. Genau, und das macht mir sehr viel Spaß.
Klasse, da muss ich direkt einmal nachfragen, den Überforderungsmoment, weil der dir dann zeigt, dass es da was gibt, was du lösen musst.
Ja, also es gibt ja Menschen, die fahren sehr gut damit, sich stark zu fokussieren, ne? Und irgendwie eine Sache oder zwei Dinge sehr fokussiert zu betreiben. Und ich merke, dass ich das genaue Gegenteil brauche. Also ich brauche eigentlich 3 bis 4 Projekte oder Themen eigentlich parallel. Die könnten dann auch unterschiedliche da nicht sein. Und trotzdem erkenne ich aber dann Verknüpfungen dazwischen und denkt dann so, ich kann jetzt hier von total was übertragen auf das andere und merkt dann so ein bisschen so, wie ja, so die aktuelle Phase, in der ich mich erlebe, sozusagen mich dann eigentlich stärker macht in den unterschiedlichen Phasen. Und ich glaube, so ein gesundes Kapazitäts-Ich würde eher sagen, eins davon ist jetzt eins zu viel, und diesen Moment gibt es sicherlich bei mir auch, wo ich dann merke, okay, jetzt kann ich es nicht mehr alles irgendwie gut umfassen, aber ich brauche das schon irgendwie, dass es dass es sich voll anfühlt, um dann darin eben diese Verbindungen zu sehen. Und deswegen ist es jetzt nicht so, ich habe nicht so, eine große Sorge vor Überforderung, sondern habe das Gefühl, dass ich da ja gut mit umgehen kann oder das auch teilweise gut nutzen kann, um eben Erkenntnisse zu gewinnen.
Hm. Ja, quasi der Remix, also auch ja, der Titel auch des Buches in Aktion. Könnte man da jetzt auch dazu sagen.
Ja, tatsächlich. Also ich meine, dieser Remix hat ja ganz viele unterschiedliche Definitionsebenen, aber eben auch die inhaltliche, absolut. Ja. Ne? Und das spielt da sicherlich eine Rolle, ja.
Dann sind wir warm, haben ein Gefühl, wen wir vor uns haben, welche Themen du mitbringst. Und ich würde gerne am Anfang nochmal so ein kleines bisschen mehr von dir verstehen, mehr verstehen, wie die verschiedenen Facetten in deinem Leben zusammenspielen. Denn das ist irgendwie auch immer nochmal ganz spannend, um rauszufinden, wie du das zusammenbekommst, was du alles machst. Kannst du uns noch einmal damit reinnehmen, wie bei dir die verschiedenen Karrierethemen und die Themen, wann kamen Kinder dazu und wie handelst du das, in welchem Setup, wie das zusammenpasst, damit wir uns genauer vorstellen können, wie du da rangehst.
Ja, spannend. Also es gibt, glaube ich, unterschiedliche Ebenen, wie man da drauf blicken kann. Also ich muss sagen, ich habe meine Frau kennengelernt im Studium. Wir haben erst gegründet, bevor wir verheiratet waren. Und dementsprechend war das schon immer alles sehr eng miteinander verknüpft und unser Leben dementsprechend sehr synchronisiert. Also ähnlicher Alltag im Sinne von Leben, aber auch ähnlicher Alltag im Sinne von Arbeit. Und für uns war es tatsächlich dann ein großer Unterschied, in eine Welt reinzukommen mit dann unserem ersten Kind, das ist jetzt 7 Jahre her, wo dann durch Mutterschutz und dann Elternzeiten wir auf einmal unterschiedliche Realitäten hatten, die wir erleben mussten. Also wir haben uns nie diese Fragen gestellt, wo wir da Grenzen ziehen, weil das einfach nie notwendig war und mussten dann auf einmal da mit dem Alltag quasi klarkommen, dass man dann doch ja sehr viel Kommunikation braucht, um Menschen eigentlich davon zu erzählen, was man so den ganzen Tag erlebt hat und wie man diese Dinge zusammenbringt. Und das ist auch gleichzeitig als ja, Unternehmerpaar definitiv nicht einfach gewesen. Also ich habe zum Beispiel bei unserem ersten Sohn nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, auch Elternzeit zu nehmen, weil ne, dann irgendwie die Möglichkeit oder das Risiko sehr hoch war, dadurch irgendwie Herausforderungen in so einem Unternehmen im Aufbau zu schaffen. Das haben wir dann mit unserem zweiten Sohn ein bisschen besser hingekriegt und ein bisschen besser strukturieren können. Aber generell habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gerade eher in eine Zeit kommen, wo sich das wieder neu sortiert. Und das ist was wir auch in dem Buch schreiben oder was mir total hilft, ist zu verstehen, dass man ja nicht, man macht ja nicht eine Einstellung, ne, so wie du das gerade gefragt hast, so wie macht ihr ne, irgendwie gemeinsame Care-Arbeit, wie schaltet ihr das und dann ist das so fest, sondern das ist ja immer sehr ja, Lebensphasen oder eher sogar Seasons abhängig, ne, also wie eine Saison sozusagen läuft und das hilft mir total, um daraus abzuleiten, es ist jetzt eben für diese eine Season ist es jetzt vielleicht mal so und in der nächsten Season kann es wieder ganz anders aussehen und das immer wieder neu zu justieren, immer wieder diesen Remix oder dieses Mischpult einzustellen. Ich glaube, das ist was, das durften wir teilweise schmerzhaft lernen, wo wir das dann irgendwie an Dingen festhalten wollten, die nicht so funktioniert haben und da haben wir jetzt aber dann irgendwie eine neue Leichtigkeit gefunden sozusagen, wie wir das einstellen und genau, aktuelles Setup ist, meine Frau arbeitet genauso bei Intrapreneur wie ich. Wir haben sehr unterschiedliche Arbeitsrealitäten, weil sie sehr stark das Thema Leadership und Teamcoaching besetzt. Ich stärker eben so an so strategisch-konzeptionellen Projekten im HR arbeite, aber wir versuchen das eben so zusammenzubringen. Sie arbeiten ein paar Stunden weniger. Wir haben alle eine 4-Tage-Woche im Team. Ne, da kommen wir vielleicht ja auch später nochmal zu. Die ehrlicherweise aber auch jetzt in unserer aktuellen Lebensphase nicht beschränkt ist auf den freien Freitag, sondern die auch immer mal wieder rotiert und teilweise sich dann auch ein bisschen, sag ich mal, auflöst oder verteilt über eine Woche, sodass wir eben auch den jetzt dann Schul- und Kita-Kindern irgendwie gut gerecht werden können. Und so genau gestaltet sich das so durch. Und auf dem Weg dahin haben wir natürlich ganz, ganz viel ausprobiert und auch viel rausgefunden, was nicht funktionieren kann für unser Modell.
Ja, sehr schön. Das Mischpult als Möglichkeit immer wieder nachzuregeln, finde ich klasse. Und gleichzeitig braucht es dann wahrscheinlich, genau wie du sagst, auch so dieses Zielbild. Wo will man eigentlich hin? Das zwar auch immer wieder verändert werden darf, aber es ist ja eine Sache, in eine Richtung loszulaufen und die andere Sache ist dazwischen zu sein, einfach. Ne?
Ja, beziehungsweise ich glaube auch dieses Zielbild ändert sich ja konstant. Ne? Auch da ist man ja immer nicht so ganz sicher. Ich glaube, der die Kunst dahinter ist, glaube ich, Selbstreflexion, also regelmäßige Momente der Selbstreflexion zu schaffen. So versuchen wir das dann in dem Buch zu beschreiben, ne, dass man irgendwie Momente schafft, wo man sich selber halt auch mal zuhört oder seinem Mix mal zuhört, ne, und irgendwie das mal so isoliert betrachtet, sich dann zum Beispiel nur den Regler Verbindung zum Beispiel anschaut, ne, der jetzt typischerweise ja nichts mit Vereinbarkeit oder mit Ort oder Zeit zu tun hat, aber sich mal anzuschauen, wo hole ich mir denn gerade Verbindung und wie wichtig ist mir das im Leben oder im Arbeiten. Und auch da würde ich sagen, das hat sich in meinem Leben enorm verändert von irgendwie so einem Berufseinstiegszeitraum, wo irgendwie alle deine Beziehungen auf der Arbeit stattfinden und man irgendwie abends noch gemeinsam was trinken geht oder irgendwie, ne, lange unterwegs ist und so. Und jetzt zu einem Zeitraum, wo eben viel Verbindung über Familie und private Freundschaften stattfindet und eben dann halt berufliche Termine eben andere Prioritäten bekommen, eben wenn es um Verbindung geht und nicht um Arbeitsergebnisse. Und ich glaube, diese Selbstreflexion, die spielt eine große Rolle, um dieses Mischpult sowohl ein Zielbild immer wieder zu finden und neu zu justieren, aber dann auch die Realität danach auszurichten.
Ja, bin ich total bei dir. Ich stelle fest, dass ich das gar nicht so leicht finde, im Alltag immer diese Oasen zu finden, in denen es in Anführungszeichen ruhig genug wird oder ich mich auch weit genug rauszoomen kann, um mal ein bisschen in die Selbstreflexion zu gehen. Hast du da ein, zwei praktische Tipps, wie man sich diese Zeiten vielleicht noch ein bisschen besser einsortieren kann oder wirklich Tools für die Selbstreflexion?
Also meine Frau und ich, wir machen das schon sehr, sehr, sehr lange so. Ich glaube, seit wir verheiratet sind, dass wir uns tatsächlich einmal im Jahr wie so unser eigenes Offsite gönnen als Paar und wirklich, aber nicht nur zum irgendwie Entspannen oder so als irgendwie Paarurlaub, sondern wirklich mit Fokus auf Neuausrichtung, auf Selbstreflexion. Meistens ist das so die erste Januarwoche dieses Jahr war es dann eher irgendwie die Zeit vor Weihnachten, weil irgendwie die Kinder dann noch betreut waren so und wir gedacht haben, dann nutzen wir das dafür. Aber wirklich um zu sagen, ne, wo stehe ich ganz persönlich, wo stehen wir als Paar, was wünschen wir uns fürs nächste Jahr und wie wollen wir so unseren Wochenrhythmus, unseren Monatsrhythmus irgendwie umgestalten. Und dann machen wir das aber auch so fast so Standard wie so einen OKR-Rhythmus, so jedes Quartal nochmal und versuchen da auch einzuchecken und ja, wirklich halt sehr strukturiert sich zu fragen, okay, wie wohl fühle ich mich gerade mit meinem Mischpult-Setup? Wir sprechen da ja über mehrere Dimensionen und schauen uns dann auch wirklich an, wie wir in diesen Dimensionen gerade zu Hause sind. Was wünschen wir uns? Wo sind die Spannungen? Das ist ja dann immer das Spannende in so einem System. Das kann man ja auch mit seinem Kollegen machen oder man könnte es auch als gesamte Familie machen. Dafür sind unsere Kinder vielleicht noch ein bisschen klein, aber wenn sie älter sind und sich eben zu fragen, okay, wie viel Autonomie im Sinne von Zeit will ich eigentlich oder wünsche ich mir eigentlich und wie kann ich die sicherstellen im Vergleich vielleicht dann zu Ortsautonomie, die vielleicht jemandem weniger wichtig ist oder ähnliches. Also das hilft mir und ansonsten haben wir für uns den Hack gefunden, dass längere Autofahrten eigentlich unser Reflexionsraum sind, ne? Also dann der Moment, wo man irgendwie mit der Familie irgendwo hinfährt und die dann mal wirklich am Lesen sind oder am Hörspiel hören sind oder am iPad sitzen oder wie auch immer, dass das eigentlich der Moment ist, wenn man irgendwie so in Bewegung ist und so einer laufenden Fahrt, dass man dann ganz gut mal reflektieren kann, wie zufrieden oder unzufrieden bin ich eigentlich gerade mit unserem Setup und was ist auch der Hebel? Das ist ja nicht immer der Hebel am Remix zu schrauben. Vielleicht ist es ja auch der Hebel, wirklich sich zu fragen, so wie sieht es gerade beruflich aus oder privat oder auch das Thema Ort, wo lebt man? All diese Themen kann man ja theoretisch auch aufmachen. Genau, aber das wären so die drei Wege, die wir, glaube ich, so tatsächlich leben im Alltag.
Klasse. Also ich fand dieses Strategie-Offsite, nennen wir es jetzt einfach mal, also diese Auszeit, um so in die Jahresreflexion zu gehen, richtig gut. Kann ich persönlich nur bestätigen, habe ich zwar mit meinem Partner nicht gemacht, aber dieses Jahr mal mit einer Freundin. Es war im Grunde auch einfach so ein Wellness-Trip, aber ich hatte uns ein riesen Booklet an Reflexionsübungen, Jahres-Mindmap und so mitgebracht und es war grandios, einfach so ein bisschen raus zu sein und mal raus zu zoomen. Ja. Das funktioniert wirklich gut. OKRs würde ich vielleicht für die Zuhörer noch mal ganz kurz erklären. Objectives, Key Results. Ich weiß nicht, wer jetzt die agile Zielsteuerungsmethode OKR schon kennt. Nicht in jedem Konzern ist das schon so gang und gäbe. Ich würde es mir wünschen, aber es ist immer noch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Aber im Grunde benutzt ihr damit eine Zielsteuerungsmethode aus dem Agilen, wo man quartalsweise immer mit klarer Priorisierung auf ein Ziel guckt und aber auch immer wieder hinschaut, wie weit ist denn dieses Ziel, also wie weit sind wir dabei gekommen und versucht, das finde ich spannend daran, sich immer nur so viel vorzunehmen, wie man auch in 3 Monaten umsetzen kann.
Ja, also das ist ganz schwierig, ne?
Ja, genau, aber das ist eigentlich tatsächlich mit einer der Kernelemente dieser Methode und die finde ich gut, weil die eben so diese absolute Priorisierung und das Erreichbare so ein bisschen mit drin hat.
Ja. Wir haben das für uns tatsächlich ein bisschen adaptiert. Also wir nutzen das tatsächlich dann auch so als Paar, dass wir uns eher Jahresobjectives definieren und dann eher diese Key Results tatsächlich dann runterbrechen auf so kleinere Quartale. Also die Ziele bleiben quasi dieselben, aber wie wir da quasi drauf hinarbeiten, sind dann teilweise andere, weil wir das auch schon festgestellt haben, so viel Zeit sozusagen oder Kapazität hat man dann ja ganz oft auch für solche eher dann lebens- oder familienbezogenen Themen häufig nicht. Genau, das hilft und wir haben so ein ähnliches Tool und Set gebaut für unsere Kinder. Da machen wir das aber auch eher pro Season, also dann so Frühling, Sommer, Herbst und Winter, dass wir so ein Plakat gemeinsam gestalten und quasi ja so unsere Ziele oder unsere Wünsche, die wir gerne gemeinsam erleben würden, da quasi gemeinsam gestalten und dann aber auch abhaken, wenn wir sie gemacht haben. Also so ist vielleicht auch ein spielerischer Weg, um dann vielleicht auch eine nächste Generation in so ein Thema mit reinzunehmen.
Tolle Idee. Quasi sowas wie ein Vision Board für Kinder und eher so für das Thema Erlebnisse, Ausflüge, Hobbys. Oh.
Aber wirklich so in Bezug auf die Jahreszeit, ne? Was irgendwie, was will man auch besonders erleben in der Jahreszeit oder was wissen wir auch schon, was stattfindet in dem Kontext, was wir irgendwie auch sichtbar machen wollen, ne? Es ist ja für Kinder auch immer wichtig, irgendwie eine Orientierung, eine Struktur zu haben und so solche Themen machen wir dann da. Ja,
tolles Tool. Ich bin jetzt versucht sofort mal diesen Regler Zeit und Arbeitszeit mir genauer rauszugreifen, weil du natürlich jetzt zwei wunderbare Stichworte genannt hast. Einmal bist du einer der Autoren dieser wirklich besonderen und groß angelegten 4-Tage-Studie. Und zum anderen hast du ja auch gerade schon erzählt, dass ihr bei Intrapreneur selbst die 4-Tage-Woche lebt. Deswegen interessiert mich natürlich vielleicht einmal die erste kurze, knackige Zusammenfassung. Was ist denn in dieser groß angelegten Studie rausgekommen? Also was ist am Ende das Ergebnis der 4-Tage-Woche-Studie?
Ja, also die Studie ist so entstanden, dass es ja ähnliche Studien im Ausland gab. Vor allem in England gab es eine sehr große, sehr medial aufmerksame Studie zu dem Thema. Und wir haben uns gefragt, wie können wir in Deutschland herausfinden, was eigentlich hier zu unserem deutschen Arbeits- und Wirtschaftssystem passt. Und die Grundhypothese dieser Studie ist, wir haben uns Unternehmen angeschaut, die ein Interesse daran hatten, 6 Monate eine 4-Tage-Woche zu testen bei vollem Lohnausgleich. Das heißt, es ging immer darum, gibt es ja ganz oft, sieht man das ja auch in Stellenanzeigen, es gibt ja auch Menschen, die eine 4-Tage-Woche, eine verdichtete 4-Tage-Woche machen, also quasi 40 Stunden zum Beispiel auf 4 Tage statt auf 5 Tage verteilen und dann 10 Stunden am Tag arbeiten. Das haben wir bewusst ausgeschlossen, um auch die Vergleichbarkeit zu den Studien im Ausland sicherzustellen und haben uns darauf konzentriert, wirklich die These sozusagen zu fahren, schaffen wir es in Unternehmen mit weniger Zeit die gleichen Ergebnisse zu erreichen und dementsprechend auch das gleiche Gehalt oder die gleichen Personalkosten auszahlen zu können. Und das war ganz total spannend, weil das, glaube ich, zu einer Zeit kam, die noch jetzt nicht so wirtschaftlich negativ geprägt war, nämlich so 23, 24. Und wir haben da tatsächlich 50 Unternehmen gefunden, die gesagt haben oder sich beworben haben, an diesem Projekt teilzunehmen und von der Uni Münster wissenschaftlich begleitet zu werden und von uns inhaltlich begleitet zu werden. Und ja, wir haben natürlich damit gerechnet, dass es da auch Unternehmen gibt oder einen Großteil der Unternehmen gibt, die irgendwie abbrechen oder die das gar nicht hinbekommen oder und konnten am Ende nach diesen 6 Monaten feststellen, dass ein sehr, sehr großer Teil, also über 3/4 gesagt haben, sie haben ein Modell gefunden, was zu ihnen passt und sie möchten damit gerne weitermachen. Und das war ein sehr, sehr positives Signal eben in der Verbindung, dass wir nicht feststellen konnten, dass es einen Leistungsabfall gibt oder eine Herausforderung insofern, damit die gleichen Ergebnisse zu erzielen, sondern das war tatsächlich einem Großteil der Unternehmen möglich, natürlich aber zusätzlich in Verbindung mit sehr, sehr vielen positiven Effekten für den Menschen, also für den Mitarbeitenden selber. Und da kann man dann natürlich jetzt nochmal viel, viel mehr ins Detail gehen. Wir haben als allererste Studie der Welt nicht nur qualitative Daten erhoben und so ganz grobe Umfragen gemacht, sondern die Uni Münster hat, glaube ich, über 500 Interviews zum Beispiel geführt. Wir haben Haarproben genommen von Teilnehmenden und wir haben Fitness-Tracker verteilt. Und diese Fitness-Tracker-Ergebnisse waren natürlich total interessant, weil wir damit tatsächlich auch physiologisch messen konnten, dass Menschen in einer 4-Tage-Woche tatsächlich signifikant weniger Stress erleben, dass sie mehr schlafen, dass sie sehr viel ruhiger sind nach 2 bis 3 Tagen Ruhezeit und dementsprechend auch mit einer anderen Haltung wieder zur Arbeit zurückkehren können. Und deswegen kann man auf jeden Fall sagen, wenn man einen Weg findet, ein Modell für sich zu finden als Organisation mit reduzierter Arbeitszeit gleichen Ergebnisse zu erreichen, dann kann man damit sehr viel Positives erreichen. Der Teufel steckt im Detail. Es geht am Ende darum, wie man das macht. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber erstmal ein sehr positives Bild für solche Modelle, Arbeitszeitmodelle, die man eben ausprobieren kann.
Ja, also könnte man jetzt ganz mutig und vielleicht ganz bold sagen, es ist absolut möglich, den gleichen Output mit 4 Tagen zu machen. Oder würdest du sagen, da müssen wir noch ein paar Einschränkungen dran machen oder ein paar, wenn man noch dies und jenes tut, nur damit ich das mal so
Ja.
ganz knackig formuliere.
Ich würde sagen, es ist zumindest eine Wette, die man mal angehen könnte oder ein Experiment, was man mal testen könnte, was wir ja ehrlicherweise gerade mit KI-Unterstützung eh hoch und runter machen. Aber ich frage mich eben immer bei solchen Experimenten, wenn ich kein Ziel habe, was soll dann dabei rauskommen, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Organisationen sagen, wir nutzen jetzt alle KI, um effizienter zu sein, was soll denn dann passieren, wenn ich trotzdem am Ende 40 Stunden arbeite und auch für 40 Stunden bezahlt werde? Dann werde ich natürlich als Mitarbeitende diese 40 Stunden füllen. Das ist ja meine Aufgabe. Das heißt, in der Hoffnung kann ich natürlich mehr machen in der Zeit, möglicherweise. Das lässt sich aber auch relativ schnell oder nicht gut messen und dementsprechend nicht gut rausarbeiten. Das heißt, die Grundlage, die du schaffen musst, ist natürlich, um so eine Wette machen zu können, ist ein Ziel aussprechen und das Ziel auch mit einer Kennzahl verknüpfen, mit der du quasi auch definierst, was eigentlich Leistung oder Output, was du gerade gesagt hast, eigentlich wirklich ist. Und das fällt vielen Unternehmen schwer. Deswegen muss man da erstmal die Hausaufgaben machen. Aber wenn man das tut und dieses Experiment startet, dann kann das sehr, sehr erfolgreiche Ergebnisse zeigen. Und wir haben ja jetzt letztes Jahr beziehungsweise nochmal nachgemessen und dann dieses Jahr noch eine Folgestudie veröffentlicht, die das auch nochmal vertieft bestätigt. Selbst die Unternehmen, die eine 4-Tage-Woche getestet haben und dann nicht weitergemacht haben, also dann auch gesagt haben, wir gehen wieder zurück in ein 5-Tage-Modell, haben am Ende positive Effekte davon ziehen können, weil eben die Resilienz der Mitarbeitenden höher ist, die Veränderungsbereitschaft höher ist, weil die selber mehr über sich erfahren haben, über Strukturen erfahren haben. Also Experimente lohnen sich immer. Ich glaube, das kann man in dem Zusammenhang tatsächlich sagen.
Ja, klingt toll. Und was ich wirklich nochmal hervorheben möchte, ist, dass du beschrieben hast, dass das eben für die Gesundheit auch so einen Rieseneffekt hatte. Und wir gerade in der Zeit, in der eben durch KI und andere Themen die Arbeitsverdichtung tendenziell eher zunimmt, uns ja schon mal fragen könnten, ob wir dann nicht, wenn wir gleichzeitig 30% intensiver geworden sind, vielleicht wenigstens 20% der Stunden auch einfach mal sein lassen, um wieder genug Ausgleich zu haben.
Ja, wir diskutieren ja gerade eher das Gegenteil öffentlich, ne, sondern eher die Frage, wie wir mehr arbeiten können, was ich sehr kontraintuitiv finde. Ich verstehe aber auch, dass es, also volkswirtschaftlich lässt sich das eben nicht so schön berechnen, ob diese Wette klappt oder nicht. Es ist am Ende, und das ist auch, bleibt meine Haltung, es obliegt am Ende den Unternehmerinnen und Unternehmern dieses Landes, wie sie ihre Menschen führen und wie sie ihre Organisationen führen. Und ich glaube, da gehört das Thema ehrlicherweise auch hin, weil die am Ende am besten entscheiden können, was funktioniert bei ihnen. Ich glaube, ich habe über diese Studie sehr, sehr viele mittelständische und Kleinstunternehmen kennengelernt, ne? Handwerksbetriebe, ja, irgendwie Kita-Träger, Rechtsanwälte, Notare, alles Mögliche. Also wirklich noch ganz normale Unternehmer da draußen auf dem Land, ja, so ganz, wie man sich das so prototypisch vorstellt, die wirklich eine Vision dafür haben, ihre Organisation so zu gestalten, dass sie eben gesund ist, dass Menschen gerne dort arbeiten und dass sie trotzdem in einer zukünftigen Welt erfolgreich sein können. Und ich glaube, da gehört das Thema hin. Und die Politik hat, glaube ich, eher die Aufgabe, sich da rauszuhalten und nicht mit negativen, ja, Leistungsparolen am Ende mehr kaputt zu machen oder die Stimmung im Land noch schlechter zu machen. Ich glaube, wir können da sehr viel mehr alle, als wir denken. Das ist zumindest das, was ich so erlebt habe in der Zeit dieser Studie.
Ja. Deswegen knüpfen wir ans Positive an. Was sind denn so ein paar Hebel, die die Unternehmen dann für sich ausprobiert haben, um trotzdem um das gleiche Ergebnis zu erreichen? Also du hast gerade schon gesagt, KI und Tools. Da gibt es aber bestimmt noch so ein paar andere Themen, die besonders sinnvoll waren. Ich würde jetzt wetten, Termine war auch dabei. Aber
Klar.
vielleicht kannst du noch mal sagen, was waren so die Felder, die die Unternehmen, die dann wirklich bei der 4-Tage-Woche auch am Ende geblieben sind und die sagen, das hatte einen Mehrwert, die angepackt haben.
Ja, also es sind tatsächlich die Klassiker, wie man sich das so vorstellen kann. Also was mich vielleicht noch überrascht hat, war, dass eigentlich so der Haupthebel, über den alle gesprochen haben, die Integration und die Partizipation der Mitarbeitenden ist und war. Also ich glaube, über 94% der befragten Führungskräfte haben das geäußert, dass das der größte Hebel war. Und das klingt so banal, aber besonders auch in ja eher konservativeren oder mittelständischeren, traditionelleren Organisationen ist das eben ja nicht Standard, dass alle Mitarbeitenden irgendwie einbezogen werden und gefragt werden, hey, wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Wie können wir denn effizienter sein mit dem Ziel, weniger zu arbeiten? Sondern dann ist das ja eher die Aufgabe von wenigen Führungskräften. Und insbesondere in diesen Situationen oder in diesen Organisationen gab es eine große Überraschung darüber, darüber, wie viele Ideen Mitarbeitende denn so äußern, wenn man sie das eigentlich fragt. Und wenn man sie das eben auch fragt mit einem klaren Incentive, nämlich wenn wir da gemeinsam gute Lösungen finden, dann haben wir alle was davon. Dann gehen wir alle quasi mit einem gesünderen Arbeitsleben aus der Woche. Und ich glaube, diese intrinsische Motivation und die Partizipation, die kann niemand kopieren, sondern das ist wirklich was, das ist vielleicht einzigartig auch für diese Art von Projekten. Das würde ich so sagen, ist so ein Kernthema. Und dann ist natürlich die Frage, die wir auch in unseren Beratungen stellen, die, wo seht ihr denn die größten Zeitfresser auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite fragen wir, wo ist denn euer langsamster Tag? Weil es gibt in Organisationen ja immer Wertschöpfungsströme, für die man nicht immer komplett selber verantwortlich ist, sondern die ja auch damit zu tun haben, wann kommen Kunden in deinen Laden oder schreiben dir eine E-Mail oder rufen an? Wann sind irgendwie Abstimmungen mit externen Partnern und Stakeholdern? Wann findet das typischerweise statt? Oder auch saisonal, ne? Wann sind irgendwie Saisons oder Zeitpunkte, wo sehr viel Arbeit stattfindet, wo passiert eher weniger Arbeit? Das kann man sich erstmal alles ziemlich genau anschauen. Und dann sind natürlich die Hebel, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich sowas wie Meetings. Ne? Die Frage, wie viele Meetings machen wir eigentlich und wie gestalten wir Kommunikation in der Organisation? Da kann man natürlich jetzt über asynchrone Kommunikation sehr viel mehr Hebel legen. Die muss man sich aber dann auch genau anschauen und gucken, wo macht das Sinn und wo nicht. Das war auf jeden Fall ein großer Hebel. Und der andere, den ich auch eigentlich sehr spannend fand, war das Thema Fokuszeiten. Also die Frage, wie kann man Menschen eben auch davor bewahren, sich ablenken zu lassen. Und das ging so weit bis auch zu Unternehmen, die ja ihre Anrufzeiten, ihre Öffnungszeiten verändert haben oder auch wirklich ihr Telefonsystem für eine gewisse Stundenzahl am Tag abgeschaltet haben, dass wirklich gar niemand mehr anrufen konnte, um eben ja Mitarbeitenden diese Möglichkeit zu geben, wirklich zu sagen, in der Zeit sind wir wirklich fokussiert auf das Abarbeiten unserer Aufgaben und dann lassen wir uns auch nicht ablenken.
Ja. Tolle Impulse, die man vielleicht auch einfach umsetzen kann, ohne direkt eine 4-Tage-Woche einzuführen. Aber ich finde auch diesen Gedanken spannend, den du am Anfang mitgenommen hast, zu sagen, wir brauchen dieses eine positive Ziel, das dann eben vielleicht eine Reduktion der Arbeitszeit ist bei vollem Lohnausgleich, um ja auch die großen Transformationen, die alle so ein bisschen auf Effizienz, mehr Schaffen, mehr Produktivität ausgerichtet sind, um da tatsächlich ein positives Momentum dafür zu haben. Weil das ist sonst schon häufig nochmal sehr viel schwieriger in der Zeit, in der wir ja alle auch gewohnt sind, dass wir uns also kontinuierlich optimieren und die Geschwindigkeit dieser Optimierungszyklen immer weiter zunimmt, dass da der ein oder andere mal jetzt auch keine Lust mehr hat, sich jetzt noch extrem tief reinzuknien und wieder die Extrameile zu gehen, wenn er gefühlt die ganze Zeit schon im Extrameilen-Modus unterwegs ist. Das kann ich nachvollziehen. Und dann ist natürlich so ein positives Ziel eines, dass da wieder extra Energie, extra Motivation und damit extra Leistung auch freisetzen kann.
Und es war aber auch der Grund, warum es auch immer wieder Mitarbeitergruppen gab bei den Unternehmen, die wir begleitet haben, die dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstanden, auch zu Recht kritisch gegenüberstanden, ne? Weil man sich ja schon fragen kann, so okay, was macht das denn mit meinem Arbeitsalltag? Macht es den noch stressiger zum Beispiel? Könnte ja sein, ne? Und irgendwie noch dichter und führt es vielleicht am Ende dazu, dass ich nicht mehr hinterherkomme, all diese ganzen Fragen. Und deswegen ist es eben immer wichtig, das hatte ich ja schon gesagt, eben das Ganze immer als Experiment zu betrachten. Und das haben wir eben auch so gestaltet. Es gab immer diesen 6-Monats-Zeitraum, ne? Die Unternehmen haben Betriebsvereinbarungen geschlossen mit ihren Mitarbeitenden, also auch einen Vertrag geschlossen, wo drin stand, das ist der Zeitraum, in dem wir das machen, das sind die Argumente, die wir da reinliefern, das ist der Rahmen, wenn wir merken, der Rahmen passt nicht, dann lösen wir den wieder auf, aber spätestens nach diesen 6 Monaten, ne, werden wir uns neu darüber entscheiden, also es war immer klar, es gibt quasi einen Entscheidungsrahmen, in dem wir uns bewegen und ich glaube, auch das gibt dann auch nochmal Sicherheit in solchen Situationen, um vielleicht dann auch Angst zumindest mal zur Seite zu schieben und erstmal sich auf etwas einzulassen.
Ja, ganz tolle Vorgehensweise. Jetzt bin ich natürlich auch neugierig daran, welche anderen Hebel das Mischpult hat, wenn wir uns mit dem Thema Work-Life-Remix beschäftigen. Ja. Und vielleicht auch, wie euer Weg von der 4-Tage-Woche zu, ach, es gibt ja noch so viel mehr Hebel ist. Also vielleicht kannst du uns auch so in der Reihenfolge mal mitnehmen. Jetzt habt ihr euch mit der Zeit beschäftigt und wie kamen die anderen Mischhebel dazu, die dann am Ende zu dem Remix geführt haben?
Ja, also ich meine, die Frage zu dem Buch ist vielleicht auch so eine ganz simple Frage, war natürlich, diese 4-Tage-Wochen-Studie, die war sehr erfolgreich. Wir haben da viel Aufmerksamkeit mit gehabt. Die Tagesschau stand ja auf einmal vor der Tür und all diese ganzen Themen, ne? Und dementsprechend kam natürlich die Frage auf, okay, wie können wir noch mehr Menschen damit erreichen? Und waren dann natürlich insofern in der Herausforderung, dass das natürlich nicht mal eben immer geht, ne? Und man irgendwie jetzt auch nicht irgendwie noch viel, viel mehr andere Unternehmen mit reinnehmen konnte, geschweige denn irgendwie Privatpersonen, die sich für diese Themen entschieden haben. Und so kam die Idee auf, ein Buch zu schreiben. Das ist im Murmann Verlag erschienen, heißt wie gesagt Work-Life Remix. Und in der Murmann Verlag ist ein toller Verlag. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Wir haben viele Angebote gehabt von anderen Verlagen. Wir konnten uns das aussuchen, was total eine schöne Situation war. Und haben uns für den Verlag entschieden, der gesagt hat, wir begleiten euch in Workshops zu eurem Buch, also zu dem Buch, was nur ihr schreiben könnt, weil sonst hätten wir wahrscheinlich einfach ein Buch geschrieben, das heißt dann die 4-Tage-Woche und wie man es umsetzt. Und das haben wir jetzt am Ende nicht gemacht und das hat viel damit zu tun, dass wir zum einen auch versucht haben, unsere eigene Biografie darin zu verarbeiten und die Frage, wie man das eigentlich gut aufsetzt und zum anderen, weil wir eben festgestellt haben, es gibt ja mehrere Hebel und eben dementsprechend mehrere Einstellungsmöglichkeiten, die so ein Mischpult ausmachen am Ende und dementsprechend auch diese Dinge zusammenbringen. Und ich glaube, die Klassiker sind natürlich Zeit und Ort, ne? Das ist natürlich ganz logisch. Ich glaube, über Ort braucht man gar nicht so viel reden. Das hat man so in Corona, glaube ich, einmal hoch und runter gemacht. Ne? Da haben wir quasi viel darüber festgestellt, wie das Ganze aussieht und was da so die Herausforderungen sind, die da so drin stecken. Und gleichzeitig ist es natürlich ein ganz essentieller Hebel, mit dem man sich beschäftigen muss in so einem Zusammenhang. Ne? Und mit der Frage, ja, wie gehe ich damit um? Wie wichtig ist mir das? Wie wichtig ist das auch meinem Arbeitgeber? Und wir unterscheiden in diesem Mischpult immer auf der, mit der Lebensdimension und dann mit der Arbeitsdimension, weil beides eben eine große Rolle spielt. Das heißt, die Frage bei Ort ist eben auch im Thema Leben, wie wichtig ist mir hier, sag ich mal, eine starre Struktur oder eine starre Ordnung, ja? Also ist mir wichtig, immer am selben Ort zu sein? Ist es mir, oder bin ich vielleicht auch gezwungen, aufgrund von Schule und Kita beispielsweise irgendwie sehr vor Ort zu sein, nicht so sehr flexibel zu sein in diesem Thema? Dann hat das einen Einfluss auf andere Dinge, ne? Und das Gleiche gilt eben natürlich dann auch bei der Arbeit. Also gerade ist ein klassischer Konflikt, wenn ich eben bei der Arbeit eben ja gezwungen bin, viel zum Beispiel zu reisen oder viel an einem Ort zu sein, der nicht direkt neben meinem Lebensmittelpunkt steht und gleichzeitig habe ich aber eben durch Care-Arbeit und Co. eine sehr starre Struktur bei dem Thema Leben und Ort, dann entsteht da natürlich eine Spannung, die muss man sich dann angucken. So kann man das gestalten. In dem Buch, vielleicht das noch dazu gesagt, übersetzen wir diese Level immer in diese Musiksprache. Das heißt, wir nennen den dann nicht Ort, diesen Hebel, sondern wir nennen ihn Raum, um eben über Raum zu sprechen. Aber im Endeffekt ist das damit gemeint. Und dann kannst du quasi jetzt im Kopf dir einordnen, bin ich dann eher beim Kanal Arbeit bei 1 im Sinne von einem festen Arbeitsplatz oder bei 5, ich kann von überall arbeiten und im Kanal Leben bin ich irgendwie eher verwurzelt in meinem Lebensmittelpunkt und bin da quasi auch eingebunden oder bin ich eigentlich unterwegs zu Hause und dann kann ich das so einordnen.
Klassische Nomade, ja.
Genau, Takt wäre das für Zeit, weil wir jetzt gerade bei den Hebeln waren, da haben wir jetzt schon ein bisschen länger drüber gesprochen und das nächste nennen wir dann Arrangement.
Takt, also wirklich die konkreten Arbeitszeiten, gibt es feste Arbeitszeiten,
genau.
Schichtarbeit,
richtig.
Und diese in Anführungszeichen auch Klassiker.
Genau, also von festen Arbeitszeiten über so Kernzeitmodelle, Vertrauensarbeitszeit bis hin dann zu komplett freier Arbeitsgestaltung und dann auf Lebenebene dann eher so gebunden von, ne, wie eingebunden bin ich da? Also muss ich irgendwie, bin ich krass eingetaktet, weil irgendwie Schule, Ehrenamt, soll es geben, all diese Einflüsse haben oder habe ich eine enorme Arbeitszeit, eine Zeitautonomie, weil ich eigentlich nicht eingebunden bin in ja, Care-Arbeitssysteme zum Beispiel und kann mich da eben total frei bewegen. Das sind so die Möglichkeiten da. Ja. Und Arrangement ist dann quasi das Nächste. Da haben wir einfach für uns festgestellt, es hat natürlich einen Einfluss darauf, in welcher Struktur oder mit welchen Strukturen ich gerne arbeite und lebe. Und das wollten wir über diesen Arrangement-Hebel sicherstellen. Ne? Also wir merken einfach, Menschen ist Struktur unterschiedlich wichtig und dementsprechend brauchen sie auch unterschiedliche Rahmen. Und das hat einfach Einfluss darauf, wie du gerne lebst und arbeitest. Also zum Beispiel im Kontext Arbeit. Ich bin jemand, ich brauche eigentlich gar keine Struktur. Ich arbeite am besten, wenn ich komplett selber entscheiden kann, wie ich vorgehe etc. Meine Frau, würde ich sagen, ist da ganz anders. Die liebt es, klare Strukturen zu haben und dann in den Strukturen kreativ und freiheitlich arbeiten zu können. Dementsprechend würden wir das ganz anders bewerten. Und im Kontext Leben ist es bei mir umgekehrt. Also da braucht meine Frau nicht viel Struktur, sondern liebt es eigentlich da sehr freiheitlich und selbststrukturiert vorzugehen. Und ich bemerke das dann immer, wenn bei uns zu Hause irgendwie das Wohnzimmer umgestaltet wird oder auf einmal eine Wand gestrichen wurde oder wie auch immer, dass mich das enorm stresst und verunsichert, weil ich eben weil ich eben diese Struktur im Lebenskontext brauche und damit nicht so gut umgehen kann, wenn sich da eben Dinge verändern. Und das mal zu reflektieren oder dann auch bewusst einzustellen, ne, und sich zu fragen, so wie schaffe ich mir diese Struktur? Das wäre ja auch was für Jahresgespräche oder Feedbacksgespräche mit Führungskräften oder Ähnlichen, da halt auch irgendwie ein besseres Verständnis für zu haben, kann eine große Rolle spielen für so einen Remix.
Kann ich total nachvollziehen, so aus dieser Persönlichkeitstypisierungslogik vielleicht auch, da gibt es ja einfach eben dieses strukturiert versus locker. Ja. Ich glaube auch, genau wie du sagst, wenn man das einmal mit seiner Arbeitsbrille ausfüllt und einmal mit der Freizeitperson, dann entdecken ja auch viele, dass so Testergebnisse völlig unterschiedlich sind, je nachdem, ob sie an private oder berufliche Situationen gedacht haben. Vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen weitergesponnen, meint ihr dann mit Arrangement auch, arbeite ich in einem kleinen Unternehmen oder in einem Konzern, arbeite ich quasi ganz kollegial auf Augenhöhe oder sehr hierarchisch? Fällt das auch noch in Arrangement?
Ja, absolut. Ja. Also da, das ist natürlich weniger gestaltbar möglicherweise, ne, außer dann über wirklich harte Hebel im Sinne von neuen Jobs suchen oder so. Aber definitiv, also das Thema Leadership und die Frage, wie Führung organisiert ist oder wie Hierarchie organisiert ist, hat einen starken Einfluss darauf, wie Struktur aussieht. Ne? Und ich glaube, das zu reflektieren und sich zu fragen, was brauche ich da eigentlich, spielt eine große Rolle. Ich komme ja aus so einer New Work-Bewegungszeit, würde ich sagen, wo irgendwie das Nonplusultra war, alles in Selbstorganisation zu überführen. Und wo, glaube ich, viele Menschen wie ich das auch schmerzhaft lernen mussten, sowohl im eigenen Team als auch in Kundenbeziehungen, dass das nicht jedermanns Sache ist, sondern dass es da einfach Menschen gibt, die brauchen mehr Strukturen. Das ist nichts Schlechtes, die machen keine schlechtere Arbeit oder sind irgendwie weniger motiviert oder Ähnliches, sondern das ist einfach unterschiedlich. Und deswegen, glaube ich, ist so diese Individualebene auch für Organisationsentwicklungsprozesse weiterhin total wichtig mit zu bedenken.
Und das Pendant so im Privaten, nur um noch ein paar Beispiele mit reinzubringen, ist das dann sowas wie, haben wir uns viel Unterstützung organisiert? Holen wir auch mal einen Lieferdienst oder haben wir eher so Essensplan für die Woche, einer kocht und so, geht das in solche Richtungen oder was absolut sind so Beispiele aus dem Privatleben?
Genau, also ich glaube, so die Frage zu stellen, wie stark ist mein Alltag zum Beispiel auch von außen strukturiert, ne? Weil ich eben wirklich Pflegeabhängigkeit habe, eine Familienabhängigkeit habe oder Ähnliches oder dann eben auch darüber hinaus, wie eng sind Routinen, also wie sehr sind irgendwie Tage immer gleich ablaufend und haben immer die gleichen Abläufe und müssen genauso sein im Vergleich zu, jede Woche ist anders und alles läuft irgendwie anders ab. Ich erlebe das zum Beispiel sehr stark auch bei Menschen, die viel Ehrenamtsarbeit machen, dass deren Alltag natürlich sehr viel routinierter abläuft, weil es einfach viel mehr klare Termine auch im Freizeitleben, im Kalender gibt. Ich finde, gerade so in der Stadt passiert das weniger. Also gerade so im urbanen, städtischen Umfeld erlebe ich das dann eher in meinem Freundeskreis, dass sie sehr viel mehr Flexibilität und weniger Struktur im Alltag brauchen, was natürlich dann auf der einen Seite mehr Spontanität ermöglicht, aber auf der anderen Seite halt auch andere Herausforderungen sich bringt. So. Und ich glaube, sich das mal anzuschauen, eben wie sieht meine Realität aus und sich dann aber auch gleichzeitig zu fragen, was brauche ich eigentlich? Es kann manchmal sehr unterschiedlich sein und das ändert sich ja auch von Lebensphase zu Lebensphase wieder mehr, aber sich das anzuschauen, ich glaube, da steckt viel Energie noch drin.
Okay, also Arrangement, dritter Hebel.
Genau.
Jetzt kommen noch zwei.
Ja.
Und Echo.
Richtig,
den musst du auch erklären, glaube
ich. Also das, wie gesagt, das ist jetzt sehr dieser Metapher geschuldet. Das war dann so auch der Gedanke sowohl vom Verlag als auch von uns. Wir bleiben quasi in dieser Musikmetapher. Mir fällt es leichter, das in, sag ich mal, dann so eher nutzbare Worte zu übersetzen. Und das, was wir mit Bass meinen, ist eigentlich Intensität. Ne? Also wie stark wummert ein Bass sozusagen oder wie stark erlebst du eine Frequenz? Und Intensität ist für mich so die Übersetzung von dem, was andere vielleicht, um es zu kurz zu greifen, als Performance oder so beschreiben würden. Also so, man hat ja, wenn man irgendwie arbeitet, hat man die Struktur, in der man arbeitet und dann hat man ja die Art und Weise, wie man arbeitet, wie intensiv das ist. Und da erlebe ich auch einfach weder gut noch schlecht, sondern einfach neutral unterschiedliche Typen. Ich erlebe Menschen, die brauchen eine geringe Intensität, um auch tief und lange denken zu können oder Dinge wirklich in Tiefe verstehen zu können. Und dann gibt es Menschen, die brauchen eher eine sehr hohe Intensität, fast wie so Höchstleistungssportler, wo eben eine hohe Taktzahl stattfindet. Und beides kann hochperformant sein. Also beides kann enormen Output erzielen. Und ich glaube, gerade in der öffentlichen Diskussion ist das nicht der Fall. Da sagen wir, Höchstleistung ist immer schnell und viel. Das ist natürlich Quatsch, sondern es geht wirklich darum, die richtige Intensität für die richtige Person zu finden. Und vielleicht das übertrieben oder überzogen auf die Care-Arbeitssituation bezogen, ist eben genau diese Frage. Also kann ich gleichzeitig ein sehr intensitätes oder intensives Arbeitsleben haben und gleichzeitig ein intensives Freizeitleben oder ein intensives Familienleben zur gleichen Zeit in der gleichen Lebensphase. Und das ist, glaube ich, das kann man sich in diesem, ja, in diesem Regler ganz gut einschauen, ob das so gehen kann. Ich würde sagen, das ist sehr, sehr schwierig. Und das haben wir auch als Familie natürlich sehr intensiv erleben dürfen. Gleichzeitig eine Firma aufzubauen und irgendwie Kinder großzuziehen in so einem Säuglingsalter ist auf jeden Fall was, das würde ich jetzt auch nicht jedem empfehlen und war sicherlich für uns auch nicht einfach. Und wenn man sich das aber fragen kann, sagen kann, okay, da ist jetzt gerade eine sehr intensive Phase in der Arbeit, so wie können wir das privat anders sortieren oder andersherum, wir haben jetzt die nächsten 3 oder 6 Jahre eine sehr intensive Phase in unserem Leben, wie kann sich Arbeit danach anders richten, spielt aus meiner Sicht heutzutage nochmal eine viel größere Rolle, weil wir ja auch nicht mehr nur noch 50 Jahre alt werden und deswegen unsere Karriere auch irgendwie mit 50 abgeschlossen haben müssen, sondern wir können ja sehr viel mehr Mosaik- und Portfolio-Karrieren gestalten. Das heißt so, der Regler geht hier eigentlich von, ne, ich habe einen super lebendigen, super intensiven Arbeitstag mit einer enorm hohen Auslastung bis zu, sag ich mal, zurück. Ich habe immer einen sehr gleichmäßigen Ablauf. Ich kann da selber mir überlegen, wie ich mir meinen Rhythmus und meine Aufgaben lege. Und selbiges halt bei der beim Leben. Ich habe einen sehr ruhigen Alltag, sehr wenig Aktivitäten, die quasi vorgegeben sind. Oder ich habe eine sehr hohe Intensität, wo wirklich eine Aktivität auf die nächste folgt. Genau, dann ja, kann man sich das ganz gut angucken.
Wenn ich dir so zuhöre, denke ich auch an das Thema Energie. Also es gibt ja so diese High-Energy-Leute, ne, die, da kenne ich mich jetzt auch gut genug, ständig was Neues brauchen und sich extrem schnell langweilen. Und gleichzeitig weiß ich einfach, dass ich für Tätigkeiten, die in meinem Team anfallen, diese extreme Expertise brauche, Genauigkeit, Sorgfalt. Da wäre es ziemlich blöd, wenn die alle so schnell gelangweilt wären wie ich. Denn dann würde kein Mensch diese Arbeit in der Qualität abliefern. Und das ist vielleicht so ein bisschen das, was damit auch gemeint ist, also mit Intensität. Absolut.
Ja, es war auch kurz mal im Raum, ob wir das Energie nennen, diese Dimension tatsächlich. Und wie gesagt, sind dann bei diesen Musikbegriffen gewesen. Aber ich finde das einfach so eine wichtige Botschaft, anders über Leistungsfähigkeit zu sprechen. Und wir haben da 2, 3 Projekte in der Vergangenheit gemacht, weswegen, glaube ich, wir uns diesem Thema auch so nähern, dass eben, wie du gerade gesagt hast, ne, der Energieaufwand ist nicht gleich der Output-Aufwand. Das sind 2 unterschiedliche Dimensionen und das muss man einfach verstehen. Und deswegen glaube ich, wichtig, sich eben mit dieser Frage für sich ganz persönlich und dann halt aber auch fürs Team, für die Organisation eigentlich mal zu beschäftigen. Ich erlebe das natürlich ja eben auch auf der Organisationsebene. Es gibt Organisationen, die wünschen sich einfach überall eine hohe Intensität. Ob das gut ist oder nicht, das muss ich nicht bestätigen, aber die gibt es einfach. Und dann ist eben die Frage, wenn ich von mir selber weiß, dass ich eigentlich anders denken und handeln möchte, dann werde ich da möglicherweise nicht glücklich und dann kann ich das auch frühzeitig merken und mich anders orientieren, wohingegen eben in anderen Organisationen vielleicht die Intensität dann eher gering ist und ich da wieder meine Probleme finde, ne? Und das muss man sich, glaube ich, dann immer mal anschauen.
Hat da das ganze Thema Persönlichkeitsmerkmal Introversion und Extraversion auch mit der Komponente, mit diesem Regler was zu tun? Es klingt jetzt ein bisschen danach.
Ja. Sicherlich, genau. Wir haben versucht jetzt nicht dazu noch so viele psychologische Ebenen mit einzubauen. Genau. Das
erinnert mich ein bisschen dran.
Aber absolut, ne? Das ist also definitiv, das spielt ja alles da auf jeden Fall mit rein. Genau, ich glaube, das ist jetzt in unser Ansatz da mit dem Mischpult, ist ja so ein bisschen handwerklicher, wirklich eher sich selber so ein bisschen zu reflektieren. Aber absolut, ich glaube, wenn wir das jetzt wissenschaftlich angehen würden und mit vielen Menschen testen würden, dann würden wir sicherlich Modelle und Muster finden, die auch mit solchen Persönlichkeitsprofilen zusammenhängen.
Und der letzte Regler, das Echo. Was verstehen wir darunter?
Ja, Echo hätte ohne die Metapher wahrscheinlich Verbindung geheißen. Und das war was, womit wir uns auch sehr lange beschäftigt haben, mit der Frage, wo kommt eigentlich dieses soziale Thema rein in das Thema Vereinbarkeit oder in das Thema Arbeit und Leben. Und ich glaube, das spielt eine sehr viel größere Rolle, als wir denken. Und deswegen haben wir das dann Verbindung genannt, mit der Frage eben auch wieder verbunden zu sagen, wo erlebe ich eigentlich Verbindung, beziehungsweise wo möchte ich eigentlich Verbindung erleben und wie verändert das meine Perspektive auf Arbeiten und meine Perspektive auf Leben? Und das hatte ich ja vorher schon kurz erläutert, ganz praktisch, ne? Also ich glaube, gerade wenn man in den Beruf einsteigt oder auch wenn man so Start-up-Geschichten hört, dann ist das ja ganz oft irgendwie was, wo wirklich eben die Verbindung voll bei der Arbeit stattfindet und wir wirklich sagen, so, das ist der Ort, wo ich meine Beziehung habe, wo meine Zusammenarbeit Arbeit stattfindet und wo eben ja dadurch halt eben auch ja die Zusammenarbeit sehr viel intensiver ist. Und ich erlebe das ganz oft, dass ich dann Unternehmen begleite, die dann irgendwie sagen, wir haben unsere Gründungskultur verloren, unsere Startup-Kultur. Das ist nicht mehr so wie früher. Die Leute trinken nicht mehr Bier abends gemeinsam und so. Und das wird immer dann so negativ ausgedrückt, dass das irgendwie was damit zu tun hat, als hätte man was verloren. Ich glaube eher, die Menschen haben in ihren nächsten Lebensphasen etwas anderes gewonnen und dementsprechend eine andere Austarierung gewählt für sich. Und das ist eben auch dann wieder so eine Frage. Das kann, für manche Menschen kann das eine Spannung sein, zu sagen, ich habe jetzt eher meine Verbindung irgendwie im privaten oder im Lebensaspekt und dann brauche ich sie weniger bei der Arbeit. Und für andere kann es ganz anders sein. Die möchten gern, für die ist Verbindung so wichtig. Das ist zum Beispiel was ich bei meiner Frau sehr stark sehe. Für sie ist Verbindung sowohl im Arbeits- als auch im Lebenskontext wichtig und deswegen braucht sie im Arbeitskontext mehr Menschen um sich rum und mehr persönliche Verbindung. Die brauche ich manchmal gar nicht. Ich bin auch happy, wenn ich hier den ganzen Tag meine Themen machen kann und mich keiner stört. Und ich einfach hier mein Ding machen kann, dann bin ich auch fröhlich, weil ich das eben dann eher im Privaten habe. Und so, ja, ist das, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den man ja typischerweise vergisst. Da würde man jetzt nicht drüber reden in so einem Arbeitskontext. Gleichzeitig, glaube ich, gerade wenn du jetzt auf so ein Vier-Tage-Wochen-Modell schaust, ist das ein total wichtiger Aspekt, der auch immer wieder nachgefragt wird, nämlich wenn wir jetzt alle Meetings streichen und alles nur noch asynchron machen und gar nicht mehr irgendwie zusammenkommen, dann geht natürlich dieser Verbindungsregler oder dieser Echo-Regler im Arbeitskontext, geht der auf eine 1, also der geht komplett nach unten. Und dann wirst du die Menschen, die das brauchen oder sich das wünschen, potenziell verlieren. Das heißt, es ist wieder eine Form von ja, Abregeln sozusagen, so wie stark kann ich denn eine Arbeitszeit optimieren, um vielleicht mehr Zeit fürs Leben zu schaffen, ohne gleichzeitig diesen Verbindungshebel wieder zu verlieren. Und dieses Zusammenspielen zwischen diesen Reglern, eben wie bei so einem Equalizer oder so einem Mischpult, ich glaube, da wird es dann eben besonders spannend und da muss man dann eben ganz genau hinhören in dem Fall, um das zu verstehen.
Ja, total gut, weil gerade an dem Beispiel sieht man ja auch, dass bei Echo, also bei dem Thema Verbindung, das Thema Raum, also wo arbeite ich, genau wie du sagst, eben so eine absolute Verbindung hat. Und dass es da ja auch verschiedene Lösungsbausteine geben kann. Also es gibt dann eben Angebote zum Verbinden, die man extra auch macht, um sich zu verbinden, die dann freiwillig sind. Wer das braucht, geht da hin. Wem das völlig reicht, geht da nicht hin.
Richtig. Ja. Und das ist, glaube ich, in der Debatte jetzt um zurück ins Büro, ne, Homeoffice, wie viele Anteile, da kommt dieses Thema ja total hoch, eben weil wir kriegen das nicht getrennt voneinander, gerade Führungskräfte kriegen das nicht getrennt voneinander, die sagen dann von sich selber, ich brauche diese Verbindung, weil ich habe die immer in der Arbeit gespürt und die ist jetzt nicht mehr da und deswegen müssen jetzt alle wiederkommen und ich versuche dann in solchen Beratungsprojekten eher an den Punkt zu kommen, so was braucht denn die Organisation, so braucht sie mehr Verbindung oder wünscht sie sich mehr, ne, irgendwie Struktur, so was ist eigentlich der Hebel, der jetzt diese Frage sozusagen in den Raum setzt und ganz oft ist es eben nicht isoliert das Thema Ort oder isoliert das Thema Zeit, sondern eben meistens sind diese anderen Aspekte irgendwie mit drin und dann macht es eben total Sinn, mal mit Führungskräften so ein Mischpult auszufüllen, das mal mit einem Team gemeinsam zu machen, mal zu erleben, wo da eigentlich die unterschiedlichen Bedürfnisse sind und werden wir vielleicht auch gleich nochmal zu kommen, aber ich glaube, meine größte Erkenntnis aus diesen ganzen Projekten ist eben, am Ende geht es halt nicht nur um dich und um deine Einstellung, sondern es geht um die, die für die Gruppe, für das Kollektiv, für das System, für das Team am besten ist. Und da kannst du eben dann nicht sagen, das ist aber jetzt mein Remix und jetzt gehe ich damit nach Hause. In der Welt leben wir nicht, sondern es geht am Ende darum, gemeinsam Lösungen zu finden. Und dieser Ausgestaltungsprozess, der ist ja dann quasi so der zweite Teil des Buches, das wirklich zu verstehen und eine Anleitung zu bekommen, wie ich das machen kann. Egal, ob das jetzt mit meinem Partner ist, mit meiner Familie, mit meiner WG oder dann halt wirklich mit meinem Arbeitsplatz.
Ja, das ist genau ein wichtiger Teil, den ich noch ansprechen möchte, weil das Buch an sich ein Arbeitsbuch, ein Praxisbuch, auch wunderschön gestaltet, das vielleicht mal so als kleiner Teaser, also ich finde das einfach schön grafisch ansprechend gemacht, sodass es richtig Spaß macht, sich damit auch hinzusetzen und mal was auszufüllen. Vielleicht trotzdem so als kleiner Teaser, wir haben jetzt die Regler verstanden und du hast jetzt gerade auch schon ein bisschen gesagt, das kann man dann im Team ausfüllen. Wie gehe ich jetzt konkret vor, wenn ich zwar das Mischpult jetzt vor mir habe, aber trotzdem noch so ein bisschen mit der Frage beschäftigt bin, ja, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich die Regler verstanden, aber was nun? Ne? Also wie schiebe ich, wie ändere ich? Was ist da vielleicht so ein erster praktischer Schritt, den man da gehen kann?
Also ich glaube, genau, der erste praktische Schritt ist erstmal natürlich für sich selber da eben eine Einstellung zu finden. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Übungen in dem Buch, wie du da auch ganz kreativ rangeführt wirst. Und der nächste Schritt ist dann, sich wahrscheinlich wirklich mit der Frage zu beschäftigen, mit wem muss ich jetzt eigentlich einen gemeinsamen Remix finden? Und das war für uns so ein Entstehungsprozess mit dem Buch, zu merken, dass das ja nicht nur der Arbeitsort oder dass der Arbeitsplatz ist oder der Arbeitgeber, sondern eben auch ganz oft die Anspruchsgruppe, die man im Privaten findet. Und deswegen haben wir uns dann nochmal eine Zeit wirklich nochmal mit Beziehungsberatern hingesetzt und Paarberatern und die eigentlich gefragt, wie macht ihr das denn im privaten Kontext, wenn es irgendwie Konflikte gibt oder Themen aufkommen in der Familie, und haben festgestellt, dass den Ansatz, den wir da vorschlagen, dass der für beide Felder funktioniert. Also der beginnt damit, dass wir an einem Punkt kommen müssen, wo erstmal jeder diese Selbstreflexion für sich selbst gemacht hat, ne? Und wirklich dann eben in einem Team jeder einmal diesen Remix-Prozess durchläuft oder in der Familie genauso. Und wir dann versuchen, übereinander zu legen, wo eigentlich hier die größten Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen. Und dann lernt man erstmal ganz viel übereinander, was natürlich ein total verbindender Moment ist, der erstmal dazu führt, dass man da gute Gemeinsamkeiten hat. Und dann ist, glaube ich, der größte Hebel, den ich sehr spannend finde, der, dass man aber selbst dann noch kein gemeinsames Bild hat, sondern dann natürlich die Perspektive reinkommt, was wollen denn zum Beispiel Kunden von einem oder Partner oder Kinder, ne, oder andere Verbindlichkeiten, die man hat. Und diese Perspektive muss man dann eben auch erstmal mit reinarbeiten. Da gibt es dann, wie gesagt, einen schrittweise Prozess, wie man das macht, um dann am Ende gar nicht zu sagen, das ist jetzt unser gemeinsamer Remix und auf den müssen wir uns jetzt einigen für immer und ewig, sondern wir gehen dann eher in die Richtung, dass man gemeinsame Vereinbarungen trifft, also dass man versucht, gemeinsame Regeln festzulegen, wie man eine solche Zusammenarbeit gestalten kann und was einem eben wichtig ist in so einem Zusammenspiel. Und das können dann aber ganz unterschiedliche Themen sein. Das kann sein, ne, wir wollen irgendwie Tage haben, wo wir sehr intensiv zusammenarbeiten. Wir wollen Tage haben, wo jeder machen kann, was er will. Oder wir wollen irgendwie ein Meeting-Format gestalten, wo wir gemeinsam irgendwie Prioritäten setzen oder ähnliches. Da wird es dann sehr, maßgeschneidert sozusagen oder sehr spezifisch. Aber der Weg dahin, dieser Workshop-Prozess, den versuchen wir quasi zu strukturieren in dem Buch.
Ja, ich glaube, damit haben die Hörer jetzt einmal das Mischpult vor sich und so diesen ersten Schritt, Klarheit für sich selbst und dann ins Gespräch gehen, Regeln festlegen, Vereinbarungen treffen. Und was ich aber auch eben in Gedanken finde, den ich hier nochmal mit reinbringen möchte, den du am Anfang so wunderschön plastisch dargestellt hast, es ist dann auch immer, wenn es sich nach Vereinbarung vielleicht so fest anhört, es ist etwas für den Moment, für diese Phase. Und es hindert einen nichts daran, sich dann auch wieder ans Mischpult zu setzen, um nachzujustieren.
Absolut. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist nie fertig. Ich meine, das ist generell, glaube ich, ein Learning für unser Leben gerade, ne? Die Krisen sind nicht vorbei. Die werden auch nicht mehr aufhören. Die Veränderung wird auch nicht mehr aufhören. Und es ist total in Ordnung, immer in einer Beta-Phase zu sein. Also immer sich wieder neu zu fragen, okay, was kann ich wieder anpassen? Und ich finde, es macht das Leben aber auch sehr viel spannender, weil man irgendwie, wenn man sich da einmal drauf eingelassen hat, auch damit zufrieden sein kann, wie es gerade ist. Und immer weiß, man kann eben wieder an einem Regler drehen. Und hat keine feste Einstellung. Das gilt übrigens auch für die 4-Tage-Woche, ne? Also das ist ja die Hauptkritik an so einem Modell, ist ja auch, dass es dann so die eine Lösung für alles, und das versuchen wir ja auch dann zum Abschluss von dem Buch nochmal zu beschreiben, dass das eben nur eine Strategie sein kann von vielen und es eben ganz viele Wege geben kann, wie man eine Arbeitszeitflexibilisierung oder auch eine Arbeitsortflexibilisierung umsetzen kann, sodass es eben zu Organisationen passt. Und das wird sich auch immer weiterentwickeln, auf jeden Fall.
Super. Das klingt richtig gut. Ich hoffe, dass dieser Appell ankommt und der ein oder andere sich zumindest jetzt mal so nach dem Podcast vielleicht eine Dimension nimmt, sich eine raussucht und abends mal ein paar erste Gedanken macht. Oder natürlich einfach, das wäre vielleicht das Beste, sich das Buch kauft und von vorne bis hinten durcharbeitet mit seinem Partner.
Warum nicht? Genau.
Ja, Carsten, ein Spiel mag ich besonders gerne. Das ist immer Teil meines Podcasts, der Phrasenverdrescher. Ziel ist es so ein bisschen, das, was man mal so hört, das, was auf einen außen einwirkt, wo mir zumindest häufig mal die Schlagfertigkeit fehlt, da spontan eine gute Antwort drauf zu geben, das hier auseinanderzunehmen. Hast du so eine Triggerphrase, wo du sagst, boah, also das habe ich schon oft gehört und irgendwie nervt es mich, die du gerne mal auseinandernehmen möchtest?
Also das Erste, was mir bei dem Thema eingefallen ist, du musst dann sagen, ob das quasi in Ordnung ist oder ob das quasi aus der Konkurrenz läuft, ist natürlich das, was wir quasi auch mit unserem Buch aufgegriffen haben, dieses so in Vereinbarkeit bringen oder in Balance bringen. Ne? Also dieses so, ich finde das so spannend, wie ihr das schafft, Arbeit und Leben oder Work-Life-Balance irgendwie so in Balance zu bringen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich triggert, sonst hätten wir wahrscheinlich das Buch auch nicht anders, bewusst anders genannt, weil das eben immer ja so stark dazu einlädt, Dinge in Balance zu bringen, die aus meiner Sicht nie in Balance sein können.
Ja. Ja, dieser Begriff Balance, der signalisiert ja irgendwie so eine Gleichwertigkeit, auch in Zeit und Raum und so. Ne? Ja. Also es würden quasi alle Lebensbereiche exakt 50% einnehmen.
Ja.
Und das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Ich habe mir das mal ausgerechnet, wie viel Zeit ich in der Woche mit meinen Kindern verbringe und wie viel auf der Arbeit. Das war schon spannend, aber dann verändert sich da ja ständig was. Dann hat das Kind ein Hobby.
Ja.
Dann sehe ich es 2 Stunden nicht. Ist aber trotzdem wichtig für das Kind. Ich arbeite jetzt aber nicht dann unbedingt genau dann, wenn das Kind beim Handball ist, mehr. Also das ist dann, deswegen finde ich Balance auch tatsächlich schwierig, weil es dieses Bild, dass man könnte es hinbekommen. Es gäbe diese eine Richtung, dieses eine Ziel so ein bisschen im Bauch hat. Ne?
Ja, total. Also ich glaube, das ist ja ein frustrierender Gedanke, dass das Ziel Balance sein muss. Mhm. Und ich glaube, es ist ein sehr viel ermutigender Gedanke zu sagen, diese Balance wird nie eintreffen, sondern es geht einfach darum, immer die passende Mischung zu wählen und halt regelmäßig sich wieder daran zu orientieren, was man jetzt gerade braucht oder was alle jetzt gerade brauchen. So. Und deswegen ist das stresst mich auf jeden Fall manchmal.
Ja, wenn man dann sowas sagen würde wie, ich glaube nicht an Balance, ich glaube an Entscheidung oder so. Mhm. Aber es ist ja am Ende immer so eine Entscheidung für etwas oder gegen etwas. Und beides ist, ne, also es geht ja nicht alles gleichzeitig tatsächlich.
Ja. Ja, sehr gut. Das mag ich. Ich hätte sonst noch eher, da weiß ich auch nicht, ob das eine Phrase ist, aber vielleicht passt das rein. Ich finde so dieses, ich arbeite Teilzeit, vielleicht so als Aussage, oder der Begriff Teilzeit und Vollzeit ist auf jeden Fall auch einer, der mich sehr triggert. Das ist ja auch immer die Frage, die Menschen stellen im Kontext der 4-Tage-Woche, dass sie dann sagen so, aber ist das dann Vollzeit oder ist das Teilzeit? Mhm. Dann versuche ich mal zu erklären, also in dem Kontext der Pilotunternehmen war dann die 4-Tage-Woche die neue Vollzeit, aber allein darunter zu unterscheiden, ich kenne so viele Menschen, die arbeiten 90% und das ist dann auf einmal, heißt dann Teilzeit, es macht irgendwie alles keinen Sinn für mich und diese Lifestyle-Teilzeit-Debatte hat das jetzt natürlich nochmal schön ad absurdum geführt, dass ich einfach denke, diese Schubladen, die machen einfach keinen Sinn mehr und wir müssen die zwingend auflösen und dafür möchte ich mich auf jeden Fall auch noch weiter einsetzen, dass wir das schaffen, über kurz oder lang.
Ich verwende dafür einfach den Begriff reduzierte Vollzeit. Ich finde das ein bisschen besser, gerade so für diese 4-Tage-Setups, weil, na, also wenn ich mal auf 32 Stunden reduziere, bei anderen sind 35 Stunden Vollzeit, dann will ich nicht mit 32 Stunden eben in so eine Teilzeitschublade gesteckt werden. Ja. Also das ist ja jetzt wirklich kein Riesenunterschied mehr. Ja, deswegen reduzierte Vollzeit finde ich noch ganz gut und grundsätzlich, ja, also am liebsten würde ich auf solche Fragen sagen, Zeit, ich messe an Ergebnis.
Ja. Ja, absolut. Das wäre natürlich das Schönste, wenn man das irgendwie könnte. Aber ja, finde ich einen schönen Begriff, reduzierte Vollzeit, gefällt mir auch.
Ja, Carsten, wir haben ganz viele Themen jetzt schon besprochen, auch 2 Phrasen gleich verdroschen, uns noch Themen angeguckt, wo wir anders reagieren können, wo wir vielleicht mit einer anderen Reaktion dem Gegenüber nochmal so ein bisschen die Augen öffnen können. Am Ende frage ich immer noch nach dem Thema Empfehlungen. Also was inspiriert dich gerade, welche Bücher, Podcasts, Filme, was auch immer, vielleicht neben deinem Buch, das natürlich auch in die Shownotes kommt, die Empfehlung kann ich hier nochmal unterstreichen. Hast du denn, was sollten sich die Hörer vielleicht mal antun? Wo sollten sie reinschauen?
Ich überlege gerade, was ich hier als letztes gelesen habe, was ich da reingeben kann. Ich habe gerade ein Buch, das habe ich bis jetzt aber nur angelesen. Mhm. Ob ich das jetzt so schnell... Also ein eher philosophisches Buch, was sich mit der Frage beschäftigt, ja, warum die Welt gerade so ist, wie sie ist, in Anführungszeichen. Mhm. Und dass es einen großen Anteil damit zu tun hat, wie wir eben über Leistung denken. Und dass die Herausforderung, dass eben Leistung so stark nach vorne gestellt wird, eigentlich am Ende das Ganze nur noch schlimmer macht. Weil eben wir nicht mit den gleichen Herausforderungen starten, sondern mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen. Und ich finde das immer interessant, wenn so eine Haltung nicht von Menschen kommt, die typischerweise so eine Haltung einnehmen, sondern eher von wirtschaftsorientierten, in dem Fall Philosophen oder Denkern. Und das ist auf jeden Fall ein Buch, was mich gerade sehr herausfordert. Aber Titel liefere ich nach. Den habe ich mir ja nicht vorliegen. Ja.
Wenn ich dir so zuhöre, denke ich sofort an diese Karikatur von der ewig langen Treppe und dem Ziel oben und einer startet halt irgendwie 3 Stufen vor dem Ziel und der andere ganz weit unten. Also das ist quasi dieses klassische Akademikerkind startet 3 Stufen vor dem Ziel Und jemand, der das erste Mal in seiner Familie studiert, der vielleicht Deutsch als Zweitsprache gelernt hat, startet halt auf einem ganz anderen Level. Und der da oben guckt runter und sagt, was stellst du dich so an? Ich habe das auch geschafft. Einfach anstrengen.
Ja, genau. Richtig,
so, richtig. Dieses Bild habe ich dann manchmal im Kopf, wo ich mir denke, Leute, also das sind zweierlei Maß. Leistung, absolut. Genau wie du sagst, ist halt vielleicht da nicht das richtige Kriterium.
Ja, und vielleicht andere, das ist ein komischer Impuls, aber wir dürfen gerade ein Projekt machen für die evangelische Kirche in Hannover und uns mit der Frage auseinandersetzen, wie eigentlich, ja, was eigentlich so die Rolle von Kirche zukünftig noch sein kann, auch in diesen großen gesellschaftlichen Debatten. Und deswegen lese ich tatsächlich gerade Bibel und finde das auch sehr interessant, also nochmal auch aus so diesem arbeitsmarktpolitischen Perspektive sich nochmal anzuschauen, wie auch so ganz ursprüngliche Weisheiten darauf ansetzen können. Und in dem Zusammenhang, das vielleicht als letzte Empfehlung, kann man sich den neuen Brief des Papstes anhören, denn er hat nämlich einen Brief geschrieben zu KI und zu der Frage von KI und welche Rolle eigentlich der Mensch darin spielt, in der er ganz erfrischende andere Perspektiven reinbringt, eben nicht zu sagen, wir können den Menschen durch künstliche Intelligenz ersetzen, sondern der Mensch hat etwas ganz Besonderes und ganz Einzigartiges und das gilt es zu schützen und weiter in den Mittelpunkt zu stellen. Das fand ich sehr erfrischend, dass so aus so einem kirchlichen Kontext irgendwie jemand sich mit solchen ganz, fast schon arbeitsmarktpolitischen Themen auseinandersetzt. Also vielleicht mal etwas andere Empfehlungen in diesem Zusammenhang,
definitiv.
Aber hey, warum nicht?
Ja. Nee, Inspirationen sind überall. Das kommt alles in die Shownotes. Dir, Carsten, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Erkenntnisse, dafür, dass du uns auch so ein bisschen das Handwerkszeug mitgegeben hast, um neben dem Thema Raum und Zeit auch die anderen Hebel an unserem persönlichen Mischpult einmal kennenzulernen, uns darüber auch in Selbstreflexion üben zu können und dann natürlich, das wäre die Idee, das auch gestalten zu können. Vielen Dank.
Gerne, gerne. Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören.
Dann möchte ich euch, lieben Hörern, jetzt noch eine wunderschöne Zeit wünschen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Schaut in Carstens Buch, nutzt gerne auch die Affiliate-Links in den Shownotes, denn da kommt immer ein bisschen was dann auch bei mir an. Das hilft mir, diesen Podcast zu betreiben. Und wir sehen uns an dieser Stelle in 2 Wochen wieder, beziehungsweise hören uns an dieser Stelle in 2 Wochen wieder. Eine schöne Zeit, macht's gut. Tschüss.